Leo, darf ich dich bitten um das Wort?
Ich möchte auch schöne Grüße sagen von Robert Greuling. Wir haben leider letzte Woche nicht dabei bleiben können. Mir geht es so wie ein Karl. Ich wog auch nicht mehr in Hechen, sondern in die Bräden. Gut. Schöne Grüße eben vom Robert und von mir oder von Robert Greuling. Wir haben letzte Woche einfach nicht dabei sein können bei dem Fest. Wir waren voll gern dabei gewesen, aber wir haben Taufe gehabt, leider zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben uns einfach nicht losreißen können von unserer. Wir waren gern dabei gewesen. Und wenn ich denke, wie du gesagt hast und Ralf geschrieben haben, es waren die besten Jahre, es waren auch für mich die besten Jahre da in Ampfelwang. Wenn ich denke, 85 bis 88 war ich da auf der Bibelschule, ich denke gern zurück, muss ich sagen. Damals bin ich zum Glauben gewesen, wenn ich zurückdenke an unsere Klasse, wir waren eine Klasse, die jung im Glauben gestanden ist, die alle narrischen Sachen schon hinter sich gehabt haben, wo es gegangen ist, und es war eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Mein Glauben ist geprägt worden. Ja, die ersten 5 Monate, wenn ich zurückdenke, wenn ich denke, was wird das? Ich komme aus dem Salzburger Land, aus Mittersill. Im November habe ich nur mehr Nebel gesehen. Dann habe ich mir gedacht, Herr Jesus, das kann es nicht sein. Ich kenne die Berge, ich kenne die Sonne. Und da schaue ich noch beim Fenster aus und sehe keine 5 Meter mehr. Da habe ich gesagt, Jesus, ist das richtig? Es war richtig, ist richtig. Es war ganz eine tolle Zeit, muss ich sagen. Ja. Dankeschön. Ich kann nur den Herrn Jesus Danke sagen und danke auch für alle, die uns ausgehalten haben damals. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Damals, es war ja total tolle Zeit. Ich muss auch heute leider wieder gleich nachher gehen. Ich war gerne noch länger geblieben. Meine Tochter ist momentan in der Schweiz und das Auto ist kaputt gegangen. Jetzt muss ich um 1 sehen, wie sie in Passau sein. Jedes Mal, wenn sie kommt, sie arbeitet in der Schweiz, und jedes Mal, wenn sie kommt, ist diese Kraxen hin, hätte ich bald gesagt. Letztes Mal war es nur die Batterie, jetzt ist die Ölpumpe, jetzt kann ich es fast nicht mehr fahren lassen. Gut, nur so weit. Jetzt muss ich da irgendwo drucken. System wird verarbeitet, bitte warten. Das Thema wird mir aber freigestellt. Es ist zum einen Musik von euch, das Thema freizustellen. Zum anderen ist für mich Herausforderung, was sage ich euch? Was ist mir wichtig geworden? Und mir ist wichtig geworden, eben, ich habe das Buch gelesen von Tiziano Terzani, noch eine Runde auf den Karussell. Ich weiß nicht, kennt das Buch irgendwer? Ich stelle euch es nachher vor. Und zur gleichen Zeit haben wir im Hauskreis den Hebräerbrief gemacht. Ein Hebräerbrief ist ganz ein spannender Buch, und ich habe mir gedacht, ich möchte das aus dem Hebräerbrief nehmen. Und aus dieser Situation heraus ist dieses Buch entstanden. Kurz zum Autor, Tiziano Terzani, kommt aus Italien, wie man weiß, ich kann es fast nicht aussprechen, hat ein Buch geschrieben, er war Journalist, war lange, lange Zeit drüben im asiatischen Raum, hat zur Zeit vom Vietnamkrieg geschrieben, war ein freier Journalist, hat zur Zeit vom Afghanistankrieg geschrieben, und er ist dann erkrankt, hat dann einen Krebs gehabt, unheilbar, dann ist er auf die Reise gegangen, was macht er? Und dann, ich weiß nicht, wie ich erzählen muss, ich war zum einen ganz gepackt von diesem Buch und zum Teil ganz erschüttert, wie man unterwegs sein kann, was man alles sucht und was man nicht finden will oder nicht bereit ist zu finden. ich sage jetzt. Dann eben, muss ich da irgendwas tun, muss ich den entgegenwerfen oder? Gut. Dankeschön. Wie gesagt, er ist krebskrank geworden, hat es nie genau beschrieben, was er Krebs gehabt hat. Ich bin von Erstberuf bin ich Krankenpfleger, deshalb mich auch mit diesem Thema interessiert, was Leute bewegt zu machen, dass sie wieder gesund werden. Und zum einen hat es mich interessiert, was für Erkrankung ist. Und ich habe nachher nur geschätzt, es könnte irgendein Darmkrebs gewesen sein, es könnte auch irgendein Krebs sein im Gehirn. Also ich habe es nie rausgefunden. Es ist auch nie geschrieben worden. Das Buch ist auch verfilmt worden, 2014 zu seinem 10. Todestag. Und er hat eben auf der Suche, muss ich weiterreden oder passt? Ich tue einfach weiter. Im asiatischen Raum und dann, wie er gesagt hat, er ist krebskrank. Was macht er? Dann hat er das Erste, was ich anfange, ich fange da nachher links unten an, Insel der Gesundheit. Das war sein erstes Thema. Er hat viele Therapien gemacht. Ich habe viele gar nicht gekannt. Ich habe viele spannend gefunden. Es ist ein Buch von knapp 700 Seiten. Also es lohnt sich. Es ist ganz fein geschrieben. Das Erste war die Insel der Gesundheit, hat er es genannt. Das war, oder ich sage noch mehr dazu, ich habe nur einen Ausschnitt dazu. Das Zweite, was er gemacht hat, was ich total spannend gefunden habe, Pilzkulturen. Das Dritte war nachher eben in der Krebsklinik. Dann das Nächste war Quecksilberpulver, Zauberheiler und. Er hat sehr vieles gemacht. Zum einen verstehe ich es auch, weil man möchte, wenn man Gott nicht hat, möchte man einfach schauen, wie kann ich wieder gesund werden. Es ist ganz ein normales Bestreben. Es würde jeder machen. Ich glaube, jeder von uns würde machen, ich investiere was in meine Gesundheit. Also es war nicht für mich verwunderlich, aber nur was er gemacht hat, das war spannend. Er war das eben die Insel der Glückseligkeit. Er war auf dieser Insel, auf dieser Koh Samui, oder wie auch immer man das ausspricht. Okay, danke. Ich weiß nicht, war der schon mehr bei dort in Thailand? Ist der kleine Vorgelager die Insel? Schaut es aus dort. Wie er dort käme, ist ja die Insel von früher gekannt, wie er dort gearbeitet hat. Eine Insel, die ruhig war, wo man einwendig werden hat können, wo man nachdenken hat können und wo man einfach sich sammeln hat können. Jetzt ist er zurückgekommen zu der Insel. Das Erste, was er geschrieben hat, war, es sind Nackerte oder Halbnackerte miteinander gelaufen in der Früh. Es sind miteinander gelaufen, die noch betrunken am Strand gelegen sind, um 7 in der Früh. Und. Dann hat er sich gedacht, das wird spannend. Kann ich da Ruhe finden? Kann ich da einwendig werden? Dann auf dieser Insel der Ruhe hat er zugleich diese Therapie gestartet, eben mit Darmspülungen. Die habe ich voll spannend gefunden. Das würde ich nie machen in meinem Leben. Da hat man sich das an, ich tue es nur beschreiben, weil es für mich interessant ist als Krankenpfleger. Ich weiß nicht, ob es für euch interessant ist. Da hat man sich aussuchen können, was man nimmt, eben an Knoblauchsud, an Sud von Kräutern oder an Sud von irgendeinem verbrennten Holz, das dann in Wasser eingelegt worden ist, abgesiebt worden ist. Und das hat man nachher getrunken. Zu einer Zeit um 11. Dann Nachmittag hat man sich dazwischen hat man nichts gegessen, hat nur getrunken. Und dann hat man, wenn man aufs Klo gegangen ist, hat man aufs Klo gegangen und dann war es als feines Sieberl dort, weil das hat man noch analysieren müssen, was da rausgekommen ist. Wenn ich das ein bisschen zu viel beschreibe, dann hört es einfach weg. Gut. Es ist voll spannend, wenn man denkt. Und das hat am ersten Tag, da hat er sich noch gedacht, ja, das passt ja noch. Am zweiten Tag hat er sich wieder noch überlegt, jetzt muss er ein anderes Getränk nehmen oder irgendeine Knoblauchgeschichte um das Gleiche wieder. Man nimmt zum Öfi, sitzt sie wieder hin und dann sind halt die furchtbarsten Sachen rausgekommen, was noch aus diesem Brei, der oder aus dieser Soße, die rausgekommen ist, analysiert hat. Das ist nachher so 7 Tage dahingegangen. Am 5. Tag hat er sich gedacht, er kann nicht mehr aufstehen. er kann nicht mehr gehen, 5 Kilo hat er mittlerweile verloren. Und dann hat er sich gedacht, nach dem 7. Tag, das ist nicht. Der Krebs ist noch da. Ich habe abgenommen, gehen kann er fast nicht mehr, kollabiert ist er, dann hat er das abgebrochen, oder viele andere Sachen. Das nächste oder eins von den nächsten, was er nachher gemacht hat, Pilzkulturen essen, habe ich auch spannend gefunden. Er hat das dann so treffend beschrieben, diese Pilzkulturen sind Pilze, wenn man in unserem Wald gegangen hat, die Trinkenthalat und Essen war das Gleiche. Aber er hat das nachher zum einen, hat das auch nachher wieder abgelehnt. Aber er hat es interessant gefunden, ein Milliardär, vorher aus der ärmsten Schicht gekommen, hat sich aufgearbeitet mit diesen Pilzkulturen, die er verkauft hat, teuer. Und der Biologe haben jahrelang geforscht. Und dann, er hat gesagt, das ist nicht. Weil er hat nachher gesagt, eigentlich, man wird nicht gesünder, man wird nicht krank, aber man wird weniger Geld, hat man nachher zum Schluss. Das nächste, was ich total spannend gefunden hat und was er nachher sehr amüsant gefunden hat, war eben Heilkräuter. Er ist dann wieder woanders hingegangen, hat Heilkräuter, weil Heilkräuter ist ja was Modernes und ich glaube auch, dass Kräuter sehr wohl einen Effekt haben können. Man ist dann zu dieser Besprechung gegangen, zum Arzt, der hat nachher gesagt, was einem fehlt. Er hat nachher viele Krankheiten angedichtet gekriegt, die er nicht hat, wo er weiß, er hat es nicht, hat aber seine Geideln gekriegt, hat die dann immer wieder gegessen und dann ist er nachher draufgekommen, wie er da so im Zimmer liegt. Schaut er so in sein Zimmer ein, es war ein recht spärliches Zimmer, da waren überall Asbestplatten drauf. Dann hat er das total spannend gefunden, weil heutzutage bei uns weiß man ja, Asbest ist ja höchst krebserregend. Dann hat er gesagt, na, das kann es nicht sein. Zum einen muss ich Kreideln essen und zum anderen wäre ich vergiftet vom Asbest. Das nächste, was er jetzt ein bisschen abkürzen, eben dann das nächste, was er war, ist Quecksilbergemisch. Es gibt nachher diese Theorie von einem anderen Arzt, der gesagt hat, es ist Krebs entstehen, weil es ein Ungleichgewicht an Schwermetallen, die mein Körper haben, sind und man muss sie zu sich nehmen. Und dann hat der Arzt einem was zusammengestellt aus Quecksilber, aus Arsen und aus noch was so. Das ist nachher noch giftiger. Und er hat gesagt, das kann es nicht sein. Und jedes Mal, wenn er das aufgehört hat, diese Therapie, hat er gesagt, und ich möchte noch eine Runde auf dem Karussell fahren. Also so hat er erst beschrieben. Deshalb habe ich nachher, Also, Dankeschön. Er hat das Buch auch beschrieben, eine Runde auf dem Karussell. Jedes Mal, wenn er eine neue Therapie gemacht hat, hat er gesagt, und wieder eine neue Runde. Und er ist wieder am Anfang gestanden. Und noch eine Runde auf den Karussell. Das ist Nummer 4. Sein größter Wunsch war eigentlich, Ruhe zu finden, Frieden zu finden und aus diesem Karussell auszusteigen. Und nimmer, das war eigentlich sein großes Bedürfnis. Nach diesen vielen, vielen Therapien, die er gemacht hat und wo er gesehen hat, es führt zu nichts, muss ich auch mal weiter plaudern, ist er gegangen nach Nepal, nach Tibet, hat einen Hausarzt vom Dalai Lama besprochen und hat dann jahrelang kurz vor seinem Tod oder hat in 3000 Meter gelebt, spärlich gelebt in der Hütte. Und da hat er gesagt, ja, da passt's. Er hat zwar keinen Frieden gefunden mit sich, aber er hat gesagt, er hat sonst keinen Ärger gehabt. Es ist nicht am Tag gewesen, kein Nachbar, über den man sich ärgern muss und was auch vieles noch mehr. Aber er hat gesagt, das ist auch nicht. Das kann es nicht sein. Es ist zwar gemütlich, man kann einwendig werden. In der Zeit hat er auch sehr viel geschrieben, auch mitunter das Buch, das nachher verfilmt worden ist. Aber sein Wunsch war, auszusteigen aus diesem Karussell. Für sich Frieden zu finden. Er ist auch nachher mitunter angeredet worden, wie er nachher in Florenz war. ist auch angeredet worden, ob über Gott schon nachgedacht hat. Da in dieser Frage hat er gesagt, die hat er nie beantwortet. Der ist auch die 10.000 weggegangen. Er ist geprägt gewesen von diesem ganzen asiatischen Teil, wo man in sich einwendig werden muss. Und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich zum Hebräerbrief dazu. Das war jetzt meine Überleitung. Eben Hebräer 4, 14 bis 16. Jesus, unser Hohepriester. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das, der uns Frieden geben kann, der uns Versöhnung geben kann. Auch wie der Karl geschrieben hat, der uns heilt. Wir werden nicht alle gesund werden, weil wir Gott haben. Ich war vor einigen Jahren beim Arzt, weil man als 50-Jährige geht man brav zur Krankenuntersuchung, Gesundenuntersuchung heißt es ja, und ich habe mir nachher gedacht, das ist eigentlich eine Krankenuntersuchung für mich gewesen, weil ich bin kranker rausgekommen, wie ich vorher geglaubt habe, dass ich bin. Und das ist eigentlich das. Jesus ist unser Heiler, Jesus ist unser Hohepriester. Und ich möchte es gern lesen, diese paar Verse. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ein Hohepriester, wie hat der ausgeschaut? Und ich habe da so ein bisschen, das ein bisschen abgeschnitten ist, so ungefähr hat der ausgeschaut. Er hat verschiedene Kleidungsstücke gehabt, die man übereinander angezogen hat. Er hat ein Brustschild gehabt, er hat einen Turban gehabt, er hat nachher Ketten gehabt, Querquasten, die teilweise vergoldet waren und was auch immer. Das ist zum Nachlesen. So ungefähr hat der ausgeschaut. Wenn man liest, eben 3. Mose, 2. Mose. Die Aufgaben eines hohen Priesters waren es eben aus dem Geschlecht Aaron. Der hohe Priester hat die Aufgabe gehabt, Priesterdienste zu organisieren. Der hohe Priester war gesalbt mit Öl und trug heilige Kleider. Der hohe Priester war gewissen Reinheitsgesetzen unterstellt. Ich habe dann nachgeschaut, eben zum Beispiel, wenn sein Vater gestorben war, hätte er nicht berühren dürfen, weil er dann unrein worden war. Zur Zeit der Unreinheit durfte er das Heiligtum nicht verlassen. Er durfte sich nicht entblößen, nicht so wie bei der Kreuzigung von Jesus, wo er alles zerrissen hat. Sein Gewand, das hätte er nie tun dürfen. Seine Aufgabe war, Versöhnung zu bringen am Versöhnungstag, am Yom Kippur-Tag. Zur Zeit Jesu war er Vorsitzender vom Hohen Rat und seine größte Aufgabe war eben, den Willen Gottes zu erfragen, was hat Gott vor für sein Volk. Das war ein kurzer Überblick, nur dass man mal weiß, was ein hoher Priester ist. Dann, Jesus ist eben unser Hohepriester. Jesus hat Zugang zu Gott. Er ist von Gott gekommen und hat Zugang zu Gott. Er ist ein großer Hohepriester. Er hat die Himmel durchschritten. Wenn man liest Apostelgeschichte 1, 9 und Apostelgeschichte 5, 54, wo Stephanus sieht und er gesteinigt worden ist, Stephanus, er schaut in den Himmel rein und sieht Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Also Jesus ist eine Person, an die man sich wenden kann, die absolut vertrauenswürdig ist, der dort ist, wo man sich hinwendet, also wo man Trost findet bei Gott. Es ist nicht irgendwie ein Mittelsmann oder ein Verbinder, sondern er ist die Schaltzentrale. Wenn es um Vergebung geht, gibt er Vergebung. Es ist nicht irgendein, muss nicht irgendein Umweg gehen, sondern wenn man Vergebung braucht, geht es nur über Jesus. Wenn man aussteigen will, wenn ich jetzt zurückgehen will auf das Buch, wenn man aussteigen will aus dem Karussell, muss man zu Jesus gehen. Da steigt man aus und nicht wieder über eine Runde dran. Jesus sitzt im Allerheiligsten, wo man Offenbarung 4 und 5 liest. Ich würde voll gern all die Stellen lesen. Und was das Wichtigste ist auch, Jesus beim Tod ist der Vorhang zerrissen zwischen dem, wo das Volk nicht hinschauen dürfen hat, und zwischen Allerheiligsten. Also wir haben freien Zugang zu Gott, weil dieser Vorhang weg ist. Ist keine Blockade mehr da zwischen Gott und dem Menschen. Eben weil Jesus Versöhnung geschaffen hat. Und das ist einfach der erste Schritt für den Ausstieg aus seinem Karussell, denke ich mal, eben sich zu Gott hinzuwenden. Das nächste ist, eben, Jesus ist unser Hohepriester, er steht uns bei. Ich glaube, wenn wir jetzt erzählen würden aus unserem Leben, wie oft wir Gott erfahren würden, dann würden wir in 10, 15 Jahren immer noch da stehen. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, die 30 Jahre, 88 bin ich da von der Schule weggegangen, wenn ich zurückschauen würde, wie viel Erfahrungen ich mit Gott gemacht habe, er ist bei mir. Das kann man nicht abstreiten. Ich kann nicht beschreiben. Ich kann euch nicht sagen, so schaut er aus. Aber ich weiß genau, Gott ist bei mir. Und er lässt mich nicht allein. Es gibt unzählige Sachen, wo ich sagen kann, ja, er ist bei mir. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wo das mir so bleibend ist. Wir sind mit den Kindern unterwegs gewesen, mit unserem Auto. Es hat ziemlich geschnieben. Und dann sind wir auf einen steilen Hügel aufgefahren. Und dann haben wir gedacht, boah, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Dann sind wir so aufgefahren. Und auf einmal denke ich mir, hopps, jetzt wird's blöd. Das Auto geht mehr rückwärts wie vorwärts. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt musst du antauchen. Ich weiß nicht, wie es uns da, die Straßen waren eng. Und auf einmal war ich oben. Ich kann euch das nicht erklären. Ich kann euch nur erklären, dass Gott mir geholfen hat. Aber wie das gegangen ist, ob da ein Seilwinden vorne dran gezogen hat oder hinten wer antaucht hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß ganz genau, er war bei mir. Und da gibt es unzählige Geschichten, die ich euch erzählen kann. Eine Stelle möchte ich einfach vorlesen aus Epheser 1, Vers 5. Von allen Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Also, ich glaube an einen Schöpfer, der uns geschaffen hat. Ich glaube nicht daran, dass wir ein Zufallsprodukt sind, sondern ich glaube daran, dass Gott mich geschaffen hat. Ich glaube auch, dass ich so wie ich bin, sein Plan bin. Also mit meinen ganzen Schwachheiten, mit meinen ganzen Erkrankungen, die ich bei der Krankenuntersuchung oder Gesundheitsuntersuchung angedichtet gekriegt habe, aber ich bin mir dessen sicher, ich bin so wie er mich haben wollte. Und schon lange bevor ich eigentlich geschaffen war, mir hat sich auch was überlegt. Und hat gesagt, der Leo ist genau richtig. Der Leo muss zum Beispiel nach Ampfewang oder wo auch immer hin. Aber ich glaube dran und er versteht mich, weil er mein Schöpfer ist. Dann eben Matthäus 28, Vers 20. Er ist bei uns bis ans Ende der Welt. Also er lässt mich nicht mittendrin stehen. Nicht so wie bei meinem Auto von meiner Tochter, die es mittendrin aber wieder den Geist aufgibt, sondern Jesus geht mit mir bis zum Ende. Das ist eigentlich für mich total beruhigend und schön. Ja, er geht zu Ende. Und er steht zu uns. Das ist für mich auch total wichtig. Gott steht zu mir, Gott steht zu euch. Er hat uns von den Sünden befreit, Hebräer 9, Vers 26. Die große Hürde, eben zu Gott zu gelangen oder in sein Allerheiligstes oder bei ihm angeschrieben zu sein im Buch des Lebens, war ja immer noch die Sünde. Die trennt zwischen Menschen und Gott. Und diese Sünde hat er beseitigt. Dieses Hindernis hat er weggekramt. Und wir haben jetzt Zugang zu Gott. Und er hat uns befreit. Und wenn ich schaue, und Vers 16 steht in Hebräer, so sollen wir also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen. Also Gott wird immer da sein bei uns. Und ich habe mir nachher gedacht, Gott kommt frühestens rechtzeitig. Also er wird mich nie allein lassen. Im Hebräerbrief, wenn man liest, Hebräerbrief ist eine Zeit, der in der Verfolgung geschrieben worden, wo Glaubensgeschwister gestorben sind. Wo Glaubensgeschwister im Gefängnis gekommen sind. Das habe ich selber noch nie erfahren, muss ich sagen. Habe ich nie erfahren, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das noch nie erfahren. Wir haben Glaubensgeschwister in Gmunden, die aus Iran sind, die das sehr wohl erfahren haben. Aber die mir berichten, er ist bei ihnen gewesen. Eine Glaubensschwester hat erzählt, sie waren in der Gemeinde 6 Jahre lang relativ in Ruhe gelassen. Eine große Gemeinde in Teheran, plötzlich ist alles auseinandergebrochen. Sie weiß nicht, wo die ganzen Glaubensgeschwister hingekommen sind. Sie weiß nur, dass sie bei uns in Österreich in Gmunden ist. Sie weiß, dass sie Asyl hat und sie weiß, dass Gott sie nie allein gelassen hat. Und an dem hält sie fest. Und sie glaubt auch, dass ihre Glaubensgeschwister, wo auch immer sie sind, Gott sie nie verlassen hat. Er ist immer bei ihnen. Egal wie es angeht. Also Gott kommt, Jesus kommt immer rechtzeitig. Das nächste, was ich euch sagen möchte, und Gott lässt uns nie allein. In diesen Versen steht drinnen, wir sollen voller Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich habe mir gestern gedacht, ich weiß nicht, wer Fußball schaut, habt ihr geschaut? Ja. Ich habe mir nachher gedacht, also Elfmeterschießen. Es sind 19 Elfmeter gewesen, oder 18 waren es. 18, genau, 18, danke. Da habe ich mir nachher gedacht, die, was dort hingehen, die müssen überzeugt sein davon. Ja. Weil wenn du da mit wachen Knie zum Elfmeter hingehst und dir die Knie schlotern und die da unterwegs schon verhascht bist, bevor du bis zum Ballen bist, dann wird das nichts. Dann geht es daneben. Aber er sagt eben, mit voller Zuversicht dürfen wir zum Elfmeterpunkt gehen. Also mit voller Zuversicht dürfen wir zu Gott gehen. Und er nimmt uns an. Er macht uns keine Vorwürfe. Was hast du wieder da? Wie schaust du aus? Was ist da passiert? Jetzt bist du krank. Oder was auch immer. Wir dürfen dorthin gehen. Er versteht uns. Und nicht so wie im Unterschied zum Alten Testament, der Hohepriester, der nur einmal im Jahr diese Versöhnung aufgeworfen hat, einmal im Jahr ins Allerheiligste eingegangen sind, sondern wir dürfen jederzeit zu ihm gehen. Wir brauchen nicht warten. Wir brauchen keine Sammelklage machen Gott gegenüber, sondern wir können jederzeit hin. Es tut abladen. Und er vergibt uns. Er vergibt uns, ja. Das muss ich glauben. Und ich glaube auch, dass das richtig ist. Und auch wenn man die ganze Bibel liest, Gott vergibt uns. Und das Schöne daran ist eben, er wird uns reich beschenken. Gott wird uns reich beschenken. Wir sind die Beschenkten, wenn wir zu Jesus hingehen. Wenn ich jetzt nachher nochmal zurückgehe, würde ich sagen, Autor von diesem Buch. Damals hast du nicht Zeit genommen, für Gott die Frage zu beantworten. Hättest du das da getan? Dann hättest du nicht so viele Kreise mit deinem Karussell ziehen müssen. Manchmal ist Karussell zu fahren lustig, aber manchmal ist es unlustig. Und speziell, wenn es um dein Leben geht, dann ist, glaube ich, Karussellfahren unlustig. Dann wendet man sich zu dem hin, der einem helfen kann. Und das glaube ich dran. Weil sein letzter Satz in dem Buch war, ja, die Sehnsucht, dass dieses Karussellfahren ein Ende hat, das hat er nie erfahren. Aber wir haben die Chance, dass wir aus dem Karussellfahren aussteigen. Mit Jesus hört es auf, im Gras zu drehen. In mich beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass du ein großer Gott bist. Dass du uns geschaffen hast, wie wir sind. Mit unseren Fehlern, mit unserer Schwachheit, mit unseren Stärken, mit unseren, was wir einfach anderen weitergeben können. Auch du hast uns mit Gaben ausgerüstet, die wir einfach verwenden können, in die Gemeinde hinein oder mit anderen Glaubensgeschwistern zu reden und zu stärken. Schenk einfach, dass wir diese auch nutzen. Danke einfach für mich, für das größte Geschenk einfach, dass ich dir begegnet bin, den lebendigen Gott. Du bist mein Heiler. Du machst mich gesund, wenn es notwendig ist. Aber du tragst mich vor allem durch. Du lässt mich nie allein. Und auf das baue ich einfach. Danke, dass ich mit dir ins Heiligtum eintreten darf. Dass ich angeschrieben bin im Buch des Lebens. Und dass ich die Möglichkeit habe, eben der Vergebung. Danke einfach dafür. Amen. Amen.